in einem Volksgericht, in der Organisation der städtischen Miliz, in einer Verwaltung des städtischen Wasserbauwesens oder des öffentlichen Gartenamtes. Und zwar nicht, also ich rede jetzt wieder von Athen, weil sie sich dafür beworben hätten und dafür gewählt worden wären, sondern weil man sie dazu ausgelost hätte. Die Athener hatten ein unglaubliches Vertrauen in die politische Urteilskraft ihrer Bürger. Sie glaubten, wenn wir es mit der Demokratie wirklich ernst meinen, dann muss auch jeder von uns in der Lage sein, mitzureden. Also können wir die Leute auslosen. Das war ein Problem, natürlich. Das können wir uns leicht vorstellen. Und deswegen hat dann Platon, als ein politischer Philosoph, später gesagt, wenn dieses Experiment mit dem Politischen gelingen soll, dann müssen wir allen voran für einen hohen Bildungsstand der Bürgerschaft sorgen. Bildung würde dann zur zentralen Aufgabe. Aber zunächst einmal finde ich es faszinierend, ja wirklich fast elektrisierend, was man sich zugetraut hat. Die Leute glaubten, wir können das. Ja, selbst die Finanzaufsicht wurde per Los vergeben. Nur die militärische Oberaufsicht nicht und auch nicht die Aufsicht über die städtische Wasserversorgung, denn das waren so existenziell wichtige Bereiche, für die man gewisse Fachkompetenzen brauchte, dass man dann doch sagte, diese Leute, die lassen wir lieber wählen. Aber so geschah es. Gleichzeitig, und das ist ein anderes Merkmal, das ich spannend finde, gerade in der Welt, in der wir heute leben, gleichzeitig wusste man sich vor den Feinden des Politischen und vor den Feinden der Demokratie zu schützen. Man erfand damals, Sie haben es vielleicht schon mal gehört, das Instrument des Ostrakismos, zu Deutsch des Scherbengerichtes. Mithilfe dieses Scherbengerichtes konnte die Bürgerschaft mit einer qualifizierten repräsentativen Mehrheit, das heißt, es mussten etwa ein Drittel der Bürger einem solchen Antrag zustimmen, mit diesem Instrument konnte man einen Politiker, von dem man glaubte, er ist der Demokratie gefährlich, für 10 Jahre außer Landes verweisen. Diese Leute behielten ihren Besitz, das wurde nicht angetastet, es war ein politischer Schachzug. Ja? Das war auch nicht wirklich ehrenrührig, fast keiner der bedeutenden Athener Politiker ist davon verschont geblieben. Ja? Die konnten dann auch zurückkehren und konnten dann auch wieder politische Ämter ausüben. Die meisten kamen auch früher zurück und im Übrigen hatten die in der Regel auch irgendwie Freunde und Verwandte, wo sie dann auch gut unterkommen konnten. Aber das Interessante ist, es gab halt eine Möglichkeit, mit in der die Demokratie sich mit demokratischen Mitteln, repräsentative Mehrheit, ein Drittel ist immerhin einiges, wenn wirklich alle mitstimmen, eben derer zu entledigen, die sie für gefährlich hielten. Ja, und wir reden ja heute von einer wehrhaften Demokratie und überlegen, wie wir auch in unserer Zeit so etwas operationalisieren können. Und diesbezüglich mache ich in meinem Buch 2 Vorschläge. Das heißt, diesbezüglich ein Vorschlag und der andere betrifft das andere Thema Partizipation, von denen ich mir wünschen würde, dass sie in der von mir bereits gewünschten europäischen Verfassung Niederschlag finden werden. Die beiden Vorschläge, die ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen möchte, lauten zum einen, da geht es um das Thema Teilhabe, wo wir so viel von den alten Athenern lernen können, Bürgerräte als Instrument der bürgerlichen Partizipation und was die wehrhafte Demokratie angeht, plädiere ich für eine Nein-Stimme zum Schutz der Demokratie. Was heißt das? Wie wäre es, wenn wir Europäerinnen und Europäer bei künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament und vielleicht nicht nur zu diesen, sondern bei allen Wahlen, nicht nur auf unserem Stimmzettel ein Kreuz hinter der Partei machen, von der wir uns wünschen werden, dass sie in dem Parlament, um das es hier gerade geht, vertreten ist, sondern stellen Sie sich vor, wir hätten auch die Möglichkeit, in einer zweiten Reihe und einer zweiten Säule ein Kreuz bei der Partei zu machen, die wir auf keinen Fall im Parlament sehen wollen. Also eine Nein-Stimme. Nun bin ich jemand, der sagt, eigentlich muss man sich in der Demokratie für etwas entscheiden. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir eine solche Nein-Stimme, wenn wir denn mit diesem Instrument arbeiten wollen, in einem bestimmten Verhältnis zu den Ja-Stimmen gewichten. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, 10 Nein-Stimmen neutralisieren eine Ja-Stimme. Vielleicht auch sogar nur 5. Da kann man drüber reden. Aber die Idee wäre, dass man auf diese Weise die Demokratie davor schützen könnte, dass an ihren Rändern, egal ob rechts, ob links, ob oben oder unten, sich Gruppierungen bilden, die an sich der Demokratie feindlich gesonnen sind. Und wir brauchen ja nur in die gegenwärtige politische Landschaft zu schauen, um zu wissen, dass das ein durchaus realistisches Szenario ist. Wir diskutieren im Augenblick, ob man die AfD verbieten sollte oder ob man Politiker wie Herrn Höcke die Grundrechte entziehen sollte, damit er keinen politischen Einfluss gewinnen kann. Das sind Möglichkeiten, aber sie sind aufwendig und sie sind nach meinem Dafürhalten auch nicht so richtig demokratisch. Aber wenn man einfach mit Nein stimmen könnte und sagen könnte, die wollen wir nicht, hielt ich das für ein durch und durch demokratisches Instrument, mit dem man sich als wehrhafte Demokratie vor den Feinden der Demokratie schützen könnte. Also einfach mal so als Gedankenexperiment. Vielleicht wäre das ja was. Ja? In der Folge, man kann es durchrechnen, habe ich in dem Buch auch gemacht, würde es dazu führen, dass eben die Mitte gestärkt wird, weil es am Ende immer die Extreme sind, die von der Mitte abgelehnt wird, während sich die Extremisten halt schwer damit tun, sich zu entscheiden, wen in der Mitte sie denn jetzt am schlechtesten finden. Und das würde sich sehr deutlich mehr verteilen. Also, vielleicht wäre das eine Option. Gut, das wäre ein Vorschlag für eine künftige demokratische Verfassung innerhalb von Europa. Mein anderer Vorschlag für die Partizipation, der ist nicht ganz so kühn und auch nicht ganz so innovativ, der setzt auf etwas auf, was es bereits gibt, das wären die Bürgerräte. Partizipative Demokratie. Die Schweiz, unser Nachbarland, hat ja eine sehr starke Möglichkeit, auch über Bürgerbegehren eine direkte Mitbestimmung der Bürger zu ermöglichen. Ich finde tatsächlich, dass die Verfassung der Schweiz viele gute Anhaltspunkte gibt, die ich auch für eine europäische Verfassung übernehmen würde. Aber an dem Punkt setze ich persönlich mehr auf die Bürgerräte. Ein Instrument, das es in einigen europäischen Ländern bereits gibt, in Deutschland im Übrigen auch, aber von dem wir in der Regel noch nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist. Nur einmal ganz kurz. Bürgerräte, und das finde ich wieder ganz charmant, weil es die alte griechische Idee aufnimmt, werden durch Losentscheid oder zumindest, wie man heute sagt, nach einem randomisierten Verfahren zusammengestellt. Und zwar als ein temporär eingesetztes Beratungsgremium. Und das auch wiederum zu einer ganz konkreten Fragestellung. So ein Bürgerrat hat eine Aufgabe. Er soll zu einem Thema eine qualifizierte Meinungsbildung voranbringen, hat dabei aber auch keine Entscheidungsbefugnis. Ja, entscheiden können in unserer repräsentativen Demokratie nur die Mandatsträger. Und das halte ich auch für sinnvoll. Aber ich halte es für sinnvoll, dass die Mandatsträger dazu verpflichtet werden, dasjenige, was das Bürgergremium, dieser Bürgerrat an Empfehlung zu dieser konkreten Frage vorträgt, ernst zu nehmen und wenn sie sich nicht daran halten, es begründet abweisen zu müssen. Das halte ich für demokratisch und ich glaube, es ist kein Hexenwerk, so etwas zu etablieren, vor allen Dingen nicht im digitalen Zeitalter, wo es auch sehr viel einfacher ist, menschliche Gruppen zu organisieren. Ich sagte schon, es gibt so etwas bereits in mehreren europäischen Ländern. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ist noch nicht lange her, da wurde in der Republik Irland über eine Verfassungsänderung abgestimmt, wo es darum gehen sollte, die Grundrechtsformulierung für Frauen in der Verfassung zeitgemäßer zu gestalten. Das war die Empfehlung eines Bürgerrates, es wurde zur Volksabstimmung gestellt und für mich unbegreiflicherweise, aber das ist meine persönliche Meinung, hat die Mehrheit der Iren diesen Vorschlag abgelehnt. Wir hatten gerade das Thema auch in Deutschland, ich weiß gar nicht genau, wer es vorgeschlagen hat, sicherlich ein Politiker aus der Ampel, die Idee hatten, die Aufarbeitung der Covid-Pandemie, wo wir uns eigentlich alle einig sind, dass sie noch ansteht, eben auch einem Bürgerrat anheimzugeben, um eben auch hier sicherzustellen, dass nicht nur Mandatsträger, sondern auch, ich sag mal, Sie und ich sich daran beteiligen können. Ich finde, es ist wirklich ein interessantes Instrument, das auch mit der schon bestehenden Verfassung in Deutschland oder auch in Europa konform ist. Auch auf EU-Ebene hat es bereits Bürgerräte gegeben. Und ich glaube, auf diese Weise könnte man eben auch sehr schön diesen demokratischen Geist der Partizipation, der so wichtig ist für ein politisches Gemeinwesen, ein Stückchen weiter stärken und idealerweise einfach durch die Teilhabe, durch das Mitmachen, durch die Lust daran, auch gehört zu werden und andere zu hören, doch wieder den Funken der Begeisterung für dieses europäische Projekt in den Herzen der Menschen entfachen. Und ich glaube in der Tat, dass es auf diese Weise sogar möglich wäre, etwas von dem erfahrbar zu machen, was ich eingehend einmal als die Schönheit Europas genannt habe. Und damit komme ich nun auch zum letzten Teil meiner Überlegungen, unter der Überschrift Europa ist schön. Wir hatten über die Lebendigkeit und Menschlichkeit des europäischen Geistes gesprochen, aber ich denke, es gibt auch eine Schönheit Europas. Und dabei denke ich jetzt mal ausnahmsweise nicht an die landschaftlichen Schönheiten oder an die kulturellen Schönheiten, die Europa zu bieten hat. Ich glaube, über die sind wir uns alle einig. Nein, es gibt auch so etwas wie eine politische Schönheit. Und die politische Schönheit entsteht eben genau da, wo sehr unterschiedliche Menschen, die teilweise anderer Meinung sind, doch in Vielfalt und Individualität, aber gleichzeitig in Harmonie und Freiheit miteinander reden, debattieren und vor allen Dingen miteinander handeln. Zumindest wenn wir noch einmal uns ein letztes Mal an die alten Griechen erinnern, können wir hier wirklich von Schönheit reden, denn die Idee von Schönheit, die durch die griechische Kultur in die Welt gebracht wurde, war eben die, dass es überall da Schönheit gibt, wo vieles Unterschiedliches doch in eine stimmige Einheit gefügt wird, so wie wir es vorhin schon mal hatten, als wir von der Musik sprachen, wo eben die vielen verschiedenen Stimmen oder Instrumente in einem Chor oder Orchester so miteinander tönen, dass ein stimmiges Ganzes dabei entsteht. Und das kann durchaus spannungsvoll sein. Ja? Harmonie oder Schönheit bedeutet hier nicht, piep, 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 wir haben uns alle lieb und alles ist irgendwie so lasch und so wattig und rosa Wölkchen Sonnenschein. Nein, nein, es darf dabei durchaus antagonistisch spannungsvoll zugehen, aber doch so, dass man einander gelten lässt, einander annimmt und eben auch in der Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit etwas Kostbares erkennt, weil es einen selber reicher macht, sich in einem solchen System zu befinden. Die ganze griechische Kunst übrigens zeugt von dieser Schönheitsidee. Die griechischen Tempel, die Plastiken, die Gemälde, soweit wir das rekonstruieren können. Immer ging es darum, solche harmonischen Systeme zu schaffen, an denen sich die Griechen dessen vergewissern konnten, was ihrer Ansicht nach das Gute des menschlichen Lebens ist. Aber, und das ist eben der Punkt, um den es mir jetzt geht, ich will hier nicht über Kunstgeschichte reden, sie hatten auch diesen bemerkenswerten Sinn für die politische Schönheit. Kleines Detail, was mir bei der Arbeit an meinem Buch aufgefallen ist, diese politische Schönheit, die eben darin besteht, Vielfalt als etwas Kostbares zu erleben und es nach gerade zu zelebrieren und zu feiern, diese Idee wird besonders deutlich bei den Spielen, die die Griechen veranstalteten. Sie kennen alle die Olympischen Spiele, die alle 4 Jahre in Olympia stattfanden, wo eben die einzelnen Athleten aus diesen ganz unterschiedlichen, ja häufig sogar miteinander Krieg führenden, aber sich doch als Partner auf Augenhöhe betrachtenden Stadtstaaten, wo sie halt ihre Athleten hinschickten und wo man miteinander konkurrierte, klar, aber sich gleichzeitig auch wieder der politischen Einheit vergewisserte. Eine erstaunliche Angelegenheit. Es gab ja auch den berühmten Olympischen Frieden, den man wirklich ernst genommen hat. Anders als heute, by the way. Ja, den hat man wirklich ernst genommen und während diese Spiele stattfanden, ruhten die Waffen im Land. Und die Spiele fanden jedes Jahr statt. Es gab 4 verschiedene Austragungsorte und das ging immer reihum. Ja, einmal Olympia, dann Delphi, dann Istmir, dann Nemea. Und so gab es immer eine Zeit, in der sich die griechischen Völker zwar aneinander messen, miteinander konkurrieren konnten, wo sie sich ihrer Unterschiedlichkeit sehr bewusst wurden und gleichzeitig eben doch ihr Zugehörigkeitsgefühl erneuern konnten. Deswegen gutiere ich in dem Buch auch an einem Punkt dafür, solche europäischen, paneuropäischen Spiele, jetzt nicht unbedingt der European Song Contest, der ja eine vollkommen durchökonomisierte Veranstaltung ist, sondern etwas Seriöses, auch in eine mögliche künftige europäische Verfassung aufzunehmen. Aber es geht mir eigentlich noch um etwas anderes hierbei, um ein anderes Instrument, von dem ich glaube, dass es die Menschen in Europa dazu befähigen könnte, diese Schönheit Europas wirklich erleben zu können und sie vielleicht auch für ein ganzes Leben verinnerlichen zu können. Das ist der letzte Vorschlag, den ich Ihnen heute noch unterbreiten möchte. Und es ist nicht zufällig der, von dem ich glaube, das ist der Königsweg zu einem einigen Europa auf der Basis eines gemeinsamen Bürgersinns gespeist aus einem europäischen Geist sein wird. Und dieser Vorschlag heißt europäischer Bürgerdienst. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Und um mich jetzt nicht zu verzetteln, lese ich Ihnen dazu auch noch einmal den Abschnitt aus meinem Buch zu, weil ich es da doch einmal einigermaßen kompakt zusammengeschrieben habe. Die Idee ist folgende. Jede Bürgerin und jeder Bürger Europas wird dazu verpflichtet, das ist wichtig, verpflichtet, an der Schwelle zur Volljährigkeit 1 Jahr soziale, ökologische oder andere zivile Aufgaben zu verrichten. Der Dienst wird durch einen angemessenen Sold entlohnt. Er wird nicht im Herkunftsland, sondern in einem anderen europäischen Land verrichtet. Ein gegebenenfalls erforderlicher Sprachkurs sowie Unterbringung werden den Bürgerdienstleistenden kostenlos angeboten. Teil des Bürgerdienstes ist ferner ein Pflichtprogramm politischer Bildung zu den zentralen europäischen Werten und Institutionen. Militärdienstleistende sind vom Bürgerdienst befreit. Alle anderen jungen Männer und Frauen werden zu ihm verpflichtet. Verpflichtet werden ebenfalls in Europa lebende Einwanderer und anerkannte Flüchtlinge oder Asylbewerber. Der Bürgerdienst kann nicht aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen verweigert werden. Er kann so organisiert werden, dass er die Rechte auf freie Religionsausübung etc. nicht einschränkt. Wer dem europäischen Gemeinwesen angehört, wird für die Werte Europas in Dienst genommen. Zu erwägen wäre, Achtung, auch Senioren nach Ende ihrer Berufstätigkeit dazu zu ermutigen, freiwillig Bürgerdienst zu leisten. Folgende Argumente sprechen meines Erachtens für die Einführung eines solchen europäischen Bürgerdienstes. Erstens, die zunehmende Zuwanderung nach Europa nötigt das europäische Gemeinwesen, sich seiner tragenden Werte zu vergewissern und diese als Bürgertugenden in der Gesellschaft zu verankern. Tugenden müssen eingeübt und durch Praxis inkorporiert werden. Wenn zum Beispiel ein junger Grieche ein Jahr lang in Irland in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, wird er sowohl ein europäisches Bürgerbewusstsein entwickeln, als auch zentrale Tugenden der europäischen Kultur verinnerlichen. Zweitens, der Dienst am Gemeinwesen fördert die Ausbildung eines Gemeinsinns, der für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft Not tut. Es ist noch nicht lange her, dass in Deutschland junge Männer Wehr- oder Zivildienst leisteten. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Und dies führte, auch das kann ich bestätigen, zu einem deutlich stärkeren Bewusstsein politischer Zugehörigkeit und Verantwortung, als es bei jungen Menschen heute oft anzutreffen ist. Drittens, für junge Migrantinnen und Migranten bietet der Europäische Bürgerdienst eine vorzügliche Chance der Integration. Sie werden die europäischen Werte in Theorie und Praxis kennenlernen, sie werden in europäischer Bürgerkunde unterwiesen, sie werden aus dem Umfeld enger Parallelgesellschaften herausgenommen und auf diese Weise auch einer möglichen Radikalisierung entzogen. Viertens, ein Pflichtdienst würde es jungen Menschen aus allen sozialen Schichten erlauben, eine Zeit in einem anderen Kulturraum zu verbringen. Heute ist es nur denen möglich, die die erforderlichen finanziellen Mittel dafür aufbringen können. Und das sind eben bei weitem nicht alle. Fünftens, die Begegnung mit jungen Menschen aus anderen europäischen Ländern dürfte für die Bürgerdienstleistenden eine gute und prägende Erfahrung sein, die ihnen schlechterdings Spaß und Freude bereitet. Vor allem könnte die in vielen europäischen, südeuropäischen Ländern waltende Jugendarbeitslosigkeit effektiv gelindert werden. Sechstens, das europäische Gemeinwesen trägt eine hohe Verantwortung für seine Bürgerinnen und Bürger. Diese Verantwortung legitimiert es, die innerhalb seiner Grenzen lebenden Menschen zu einem Dienst an ihrem Gemeinwesen zu verpflichten, sofern er im Dienst der tragenden Werte dieses Gemeinwesens steht. Siebtens und letztens, bestehende Einrichtungen wie das Freiwillige Soziale Jahr, ebenso wie der frühere Zivildienst oder der Europäische Freiwilligendienst, haben einen reichen Erfahrungsschatz hervorgebracht, auf den bei den finanziellen, logistischen und organisatorischen Herausforderungen im Zuge der Einrichtung und Einführung des Bürgerdienstes zurückgegriffen werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ein solcher europäischer Bürgerdienst oder die Einrichtung eines solchen Bürgerdienstes dürfte kein Hexenwerk sein. Ich glaube, man könnte hier mit relativ geringem Aufwand den Geist Europas wirklich erfahrbar machen, in den Herzen und Köpfen der Menschen etablieren und wir hätten innerhalb von nur einer Generation ein flächendeckendes Netzwerk von Kontakten junger Menschen quer über Europa hinweg, die, und das wissen wir alle aus unserer eigenen Jugend, oder auch, die einen das Leben lang begleiten. Gerade in dieser prägenden Zeit, so an der Schwelle zum Erwachsenenwerden, werden ganz wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Ja, nach vielleicht nur einer Generation würde sich so etwas wie ein europäisches Zugehörigkeitsgefühl herausbilden. Man könnte, by the way, auch darüber nachdenken, dass wir eben diejenigen, die nicht diesen Zivildienst, diesen Wertedienst, wie ich ihn auch manchmal nenne, in der beschriebenen Form leisten wollen und lieber Militärdienst leisten wollen, dass sie das auch machen können in einer europäischen Bürgerarmee, parallel zu den nationalen Berufsarmeen. Auch so etwas könnte sinnvoll sein, aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es geht mir eigentlich grundlegend darum, eben die Idee Ihnen nahezubringen, dass es nach meinem Dafürhalten durchaus möglich sein müsste, gerade die jungen Menschen für das europäische Projekt zu begeistern. Denn dieses Europa hat eben wirklich so viel zu bieten. Es ist eine ein schönes Gemeinwesen, gerade in seiner Unterschiedlichkeit. Und wir alle wissen es, wie wunderbar es ist, wenn man auch mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zusammentrifft, aus anderen europäischen Kulturen, die aber doch irgendwie etwas Verbindendes und Gemeinsames haben. Und ich glaube, das ist es, was wir wirklich brauchen, wenn wir das europäische Projekt, was die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union einst begonnen haben, auf die nächste Ebene heben wollen, eben in einer EU 2.0 oder wie immer wir es nennen wollen. Und nochmal, ich glaube, wir werden das brauchen. Ein vereinigtes Europa, ein starkes Europa, ein verlässlich demokratisches Europa, ein partizipatives Europa und ein Europa, das für die Menschen, die dort leben, eine echte Heimat ist. Gestern Abend saß ich mit dem bayerischen Staatsminister für Europa in München auf einem Podium und habe da ähnliche Thesen vorgetragen, ja, eigentlich waren es die gleichen. Und da stellte mir jemand die Frage: Herr Quaich, werben Sie für einen europäischen Patriotismus? Bei Patriotismus habe ich erstmal gezuckt, habe ich gesagt, doch, genau dafür werbe ich. Ein europäischer Patriotismus, vielleicht ein europäischer Matriotismus, wenn wir denn den Gedanken ernst nehmen, dass Europa der Mythologie zufolge weiblichen Geschlechts ist. Aber auch darüber bin ich bereit zu diskutieren. Jedenfalls mein Wunsch für heute Abend und damit der Schluss meines Vortrags: Lassen Sie uns genau daran arbeiten, meine Damen und Herren. Und das Erste, was wir dafür tun müssen, ist, denke ich, den Feinden Europas eine Absage zu erteilen. Und wir sollten auch nicht so tun, als gäbe es keine Feinde Europas. Wir haben uns vielleicht doch zu lange in der Illusion gewogen, die Welt würde auf einen Zustand des ewigen Friedens, wie der gerade erst 300 Jahre alt gewordene Immanuel Kant das mal formuliert hat, sich hinzubewegen. Nein, wir müssen realisieren, es gibt Feinde Europas. Und es gibt Feinde Europas, die sich nicht scheuen, ja, die Chuspe haben, mitten im Europäischen Parlament oder auch in einem deutschen Parlament Leute einzuschleusen, die für Europa feindlich und für demokratiefeindliche Parteien arbeiten. Diesen Leuten müssen wir eine Absage erteilen. Das halte ich für ganz wichtig. Und genauso wichtig ist es, dass wir am 9. Juni tatsächlich zur Wahl gehen. Und bitte, weil ich habe das auch gestern in München festgestellt, die wenigsten wissen das, sagen Sie auch Ihren Enkeln, Ihren Kindern, man darf in Europa auch schon ab 16 wählen. Das geht, ist erlaubt. Da ist Europa, auch Deutschland, wieder einen Schritt voraus. Manchmal ist auch das der Fall. Also, gehen Sie wählen und bekunden Sie auf diese Weise Ihren Willen und vielleicht auch Ihre Begeisterung für ein einiges und demokratisches Europa. Ich danke Ihnen.